Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Die Sommerserie. Was wir immer schon mal fragen wollten.
Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Sommerserie vom Kulturpodcast. Und diese Serie ist ja dazu da, dass Kai Sarabi oder ich, wir uns jeweils Gäste einladen, mit denen wir gerne ausführlicher sprechen wollen würden. Und für diese Folge von mir habe ich mir ausgedacht, inspiriert von den vielen TV-Sommerinterviews, dass ich genau ein solches auch führen möchte, aber mit jemandem aus dem Bereich der Kultur, der es schafft, ein bisschen Zeitdiagnose in die Betrachtung der Kultursituation mit reinzubringen und der selber viele Dinge macht und der möglicherweise natürlich auch ein heimlicher Kanzlerkandidat für den Kulturbereich sein könnte. Herzlich willkommen, Schosch Kamerun.
Hey.
Gut, ne? Das war gut mit dem Kanzlerkandidat, oder?
Weiß gar nicht.
Aber bei den TV-Sommer-Interviews, da ist es immer am Ende so, der Anmoderation wird natürlich die Position oder die bald zu erreichende Position des Politikers oder der Politikerin genannt.
Voll, aber Kanzlerkandidat ist ja so eine merkwürdige Position. Jetzt gar nicht, also A, ich komme wahrscheinlich nicht, ich stehe nicht zur Verfügung, kürzen wir das mal ab. Und B ist das halt, das wirkt ja, hört sich mittlerweile an wie so ein, das ist schon so ein, da kriegt man ja gleich aufs Maul. So ja. Wirkt es einfach, ne? Also eben, dass wenn jetzt die beiden grünen Chefs haben das ja jetzt hinter sich gehabt. Annalena hat gesagt, sie tut's nicht. Und dann fragt man gleich den nächsten und der Robert hält sich erstmal raus. Aber man fühlt so, das ist ein negatives Feld, habe ich das Gefühl. Ganz ernst gesprochen. Und deswegen finde ich es nicht mal lustig, diese Frage zu stellen.
Aber guck mal, ich habe gedacht, ich meine, du bist Theatermacher, Clubbetreiber, Sänger, Autor, Sänger der Band Die Goldenen Zitronen. Du kannst so viele Sachen, du kannst Hörspiele machen, du kannst Regie führen. Deswegen habe ich natürlich. Ich habe mir jetzt so eine Kanzlerkandidatur vorgestellt, natürlich nicht im wirklichen politischen Sinne. Ja. Man muss dazu sagen, wir zeichnen am 17. Juli auf, wenn ihr alle das hört. Also wir können jetzt auch nicht anfangen, über die USA zu reden, weil es was weiß ich was ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber ich dachte halt, du könntest der Kanzler der Kulturwelt sein, weil du nämlich total hands-on in ganz vielen Kulturbereichen unterwegs bist und deswegen natürlich auch weißt, worüber du sprichst, wenn du über die sogenannte Kultur sprichst. Ich fand das
schon.
Nur als Spaßidee nicht so verkehrt.
Aber trotzdem reagiere ich wieder eher abwehrend und auch gar nicht erfreut, wenn man mir da Hände reichen würde, weil ich eben ich habe keine Lust, Veranstalter zu sein.
Ja, okay, gut.
Also ich bleibe lieber Apo sozusagen und draußen und produziere frei und darf naiv bleiben. Und ich habe das halt kennengelernt bei schon manchmal Gesprächen, wo es darum geht, haben Sie nicht mal Lust, vielleicht doch mal hier sich zu bewerben oder sogar mal was zu leiten und sei es auch mal im Theater. Und da muss man sehr, sehr aufpassen auch, das verändert sich. Du wechselst schon auf eine Art die Seite, weil du dann auch eine andere Verantwortung hast. Und also eben auch für das Funktionieren von Institutionen. Und dafür bin ich erstmal immer noch nicht verantwortlich. Aber das ist ein interessantes Thema, das mit der APO, auch in der politischen Frage. Also wie lange können wir uns noch leisten, APO zu sein? Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Finde ich wirklich interessant, wo jetzt die Sibylle Berg gerade ins Europaparlament eingezogen ist, vielleicht auch mit dem Hintergrund zu sagen, ja, es muss vielleicht sogar dazu kommen, dass wir die Instrumente mal wirklich in der Hand haben, dass wir diese Verantwortungslosigkeit, so wie ich sie ja pflege als APO-Künstler, uns vielleicht nicht mehr leisten können, weil wir eventuell politische Veränderungen erleben, wo man dann gar nicht mehr gefragt wird. Ob man eben noch lustigerweise Kulturkanzler werden will oder nicht, weil es einfach weil es einfach vorbei ist. Und wie lange geht das noch, ne? Wie lange eben Stichwort wie lange gibt es noch Demokratie und wie lange lässt sich das eben noch frei wählen? Und wenn die Dinge eben nicht mehr wählbar sind, dann ist APO plötzlich vorbei, dann kommt APO plötzlich nicht mehr vor, dann kriegt APO auch nicht mehr den Raum dafür, was ja immer noch so ist. Wir überzeugten Demokraten geben ja immer noch allen einen Raum. Und weil wir denken, das ist fair. Und das passiert dann eventuell nicht mehr. Und deswegen, als Künstler sage ich keine Lust auf Verantwortung, aber als jemand, der politisch sich interessiert und vielleicht auch sich als aktiver empfindet, muss ich sagen, dass sich da vielleicht mindestens in der Fragestellung vielleicht was ändert. Die Frage nämlich, kann man sich APO noch leisten?
Ja. Da müssen wir sofort weiter besprechen. Wir haben noch ein wichtiges Element dieses Gesprächs vergessen. Und jetzt ist es ja wirklich sogar ein politisches Sommerinterview mitten im Kulturpodcast. Aber weißt du, was wir vergessen haben? Normalerweise sind wir doch nicht einfach im Studio wie das ganze Jahr, sondern bei den TV-Sommerinterviews sitzen die Leute aktuell am Tisch im Wald oder irgendwie in Bayern irgendwo am See oder an irgendeinem Gewässer. Welche Atmo möchtest du denn gerne? Weil ich würde die natürlich für dich hörbar machen. Wo möchtest du denn ein Sommerinterview führen?
Schon am Strand.
Am Meer.
Ich bin schon irgendwie strand-addicted, immer gewesen. Ich komme ja auch daher, ich komme ja aus Timmendorfer Strand. Das ist vielleicht noch nicht mal der Grund, das weiß ich gar nicht so genau, frage ich mich manchmal, warum ich immer noch so fanatisch an die Strände gehe. Vielleicht wegen dem Licht oder, aber Strand ist irgendwie für mich das Ding. Strand hat doch immer so eine befreite, positive Atmosphäre. Also wie ein richtig lustiges Hundestrand. Also ich mag Hundestrand nicht so gern, aber es gibt es eben auch. Und es gibt so Abschnitte, dann dürfen Hunde dahin. Und die Hunde lachen. Also weil die so raus und die grinsen da und springen in dieses Wasser rein, was sie sonst einfach nicht dürfen. Das ist so eine komische Befreiung. Und Menschen sind es auch nicht unbedingt gewöhnt, an Stränden zu sein. Dann sind die verlieren ihre Kleidung und so. Aber es hat so eine merkwürdige Befreitheit und so eine Art von... So eine gemeinsame Ebene, die ich irgendwie mag. Und man ist eigentlich positiv am Strand.
Ja, und alle schauen auch in dieselbe Richtung. Also ich meine, das könnte man auch missinterpretieren, dieses Bild. Aber es ist interessant, weil das ist ja wirklich, alle schauen in die Ferne und auf das Meer und sitzen da so einig meistens.
Völlige Normiertheit.
Ja, vielleicht auch schlecht. Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich es gesagt habe, ist es auch irgendwie wieder.
Nee, aber es ist okay, weil alle haben irgendwie so eine Art von Richtung. Und es gibt in der Zeit, wo man am Strand ist, nicht so richtig Fragen. Es ist vielleicht Eskapismus, aber ich bin ja Strandprofi und deswegen kann ich mir das auch angucken und kann das auch betreibe eine parallele Analyse und bin trotzdem übersichtlich. Und deswegen gefällt mir Strand eigentlich als Atmosphäre.
Okay, dann bekommst du jetzt die Strandatmo. Sehr soll schön. Ein bisschen Hundegebell willst du auch gerne haben, ne?
Nee, das eben nicht. Also eher Hunde am Strand, bitte nein.
Aber du hast doch gesagt,
ja, es gibt es. Es gibt so, ja. Dann so Abschnitte, in denen will ich aber nicht sein.
Okay, du willst nur die Hunde lachen sehen und dann schnell wieder zum Menschenteil
eigentlich schon.
Übergehen.
Also lachende Menschen auch schön.
Okay, also hier sind wir jetzt quasi am Strand gelandet und das Apo-Thema von eben finde ich aber war echt gut, weil es sowas hinleitet in diesem Sommergespräch, was natürlich die sogenannte Kulturwelt schon das erste halbe Jahr dieses Jahres, aber auch das nächste halbe Jahr beschäftigen wird, nämlich eben diese Frage des Seitenwechsels und die Frage der Ausrichtung der eigenen Kunst. Also wer muss wann wie politisch sein, was muss unbedingt politisch sein, darf man auch super fragen, darf man eigentlich noch, aber ist es okay, Kunst zu machen, wenn man gerade Kunst macht? Oder haben eigentlich die meisten, egal ob am Theater oder auch in der Musik, jetzt schon immer einen Auftrag, irgendwo noch reinzubauen, dass sie sich positionieren gegen rechts, dass sie sich gesellschaftlich engagieren? Das war ja immer eine Frage, die man Künstlern und Künstlerinnen stellen konnte. Aber mein Eindruck ist, die ist halt jetzt noch krasser. Noch schnell ein Satz dazu. Der Chef des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, hat ja sogar nach der Wahl, den Wahlergebnissen zum EU-Parlament gesagt, na, das liegt auch an der Kultur, an den Kulturschaffenden, weil die irgendwie so, ich sag, Entschuldigung, Herr Zimmermann, wenn Sie das hören, es ist nicht präzise zitiert, aber die müssen auch alle mal offener sein und sich nicht so elitär verhalten. So, aus dieser Gemengelage, dem Haufen von Dingen, die ich jetzt gesagt habe, will ich dich natürlich fragen, wie du das siehst. Also erstens, hat sich das verändert, die stetige Frage an die Kunst? Seid ihr politisch genug, wirklich aktuell politisch genug? Und muss man es sein oder nicht?
Also ich glaube, das stellt sich erstmal wirklich jeder oder jede selbst, ganz zu Anfang. Und aus unserem Gefühl heraus waren wir das immer von Anfang an, auch aus einer Notwendigkeit heraus, so beschreiben wir das ja. Ebenso die
goldenen
zum Beispiel
Zitronen,
genau. Ja, die Dorfpunker, ja. Die da irgendwie eine Atmosphäre um sich herum hatten, die wir als unerträglich empfunden haben. Also die Generation davor, wir sind ja eigentlich nachgerückte 68er, wenn man so will, die das ja auch als unerträglich empfunden haben, die Atmosphäre, und dann eben versucht haben, eine Alternative zu schaffen. Das Wort gab es ja mal. Und in einer anderen Deutung eben etwas zu schaffen, was dem gegenübersteht. Und so haben wir es ja auch empfunden. Und wir haben eine Art Szene gegründet und DIY sozusagen, um etwas zu machen, was außerhalb der Strukturen war, die wir so vorfanden. Und sind darüber politisch geworden. Und das Politische war ja dann auch zum Teil das Private, kennen wir alles. Und ich glaube, das ist erstmal so das das muss jedes Individuum für sich selber feststellen. Und wie sehr man, weil das hat die Frage ja eben auch kurz impliziert, man da stark politisch ist oder nicht, I don't know. Ich kann das gar nicht so für mich jetzt irgendwie, dass das mal mehr anzieht oder nicht. Das haben wir so auch in, ich bin ja schon ein älter, gedienter, mitmachender Künstler. Wir haben das öfter erlebt, da gab es so Schleifen, da hieß es plötzlich irgendwie, die Politik ist in der Kunst zurück oder in der Musik zurück bei den Goldenen Zitronen. Wir waren das, glaube ich, konstant, aber einfach so, weil wir nicht anders konnten auch. Das waren unsere Themen. Und manchmal traf das auf eine Gegenwart, die dann eben das besonders brauchte. Ich meine, frühe 90er Jahre, diese Pogromstimmung in Deutschland, die es ja wirklich gab, wo wir dann rumfuhren, um so Räume zu verteidigen und so weiter. Also da war das dann plötzlich ganz sauber oben. Und es kommt immer wieder. Und jetzt, was sich verändert, glaube ich, und das ist vielleicht der Punkt, ist eben, dass die, das Gesamtinstitutionelle, wie sagt man, institutionelle?
Ja, genau, institutionelle. Ja,
also er könnte eventuell kippen. Also diese gesetzte Struktur, dass erstmal alle alles machen und sagen können, denken können und frei sich äußern können, das wird ja so beschrieben, erlebt eine Gefährdung. Und da drin, glaube ich, muss man neu sich verorten und sich neu ordnen. Also einfach schauen, okay, reicht das noch nur zu kommentieren? Oder aber musst du auch als Künstler möglicherweise, das habe ich eben versucht, auch schon so kurz anzureißen, sogar dahin, wo du mit entscheidest, also eben in eine gewisse Verantwortung zu gehen, weil das politische Ansinnen hat sich ja jetzt so nicht verändert. Die Fragen sind auch immer ähnliche geblieben, glaube ich. Ja. Also was braucht's und was braucht's nicht? Was darf man irgendwie machen? Wie sehr ist das Kunst, also im Sinne von frei, und wie sehr ist das denn schon irgendwie angebunden oder eben ja politisches Wollen? Die Frage war ja auch immer, was, wenn du da jetzt politische Kunst machst, was verändert das eigentlich? Genau. Das war vielleicht erstmal lange Zeit gar nicht so unbedingt wichtig, weil es geht ja um sich ein Bewusstsein schaffen, die Dinge klar zu machen, und dadurch generiert man ja was. Ich bin ja auch sozusagen sozialisiert worden über politische Kunst, und sei es Punk, es gab so ein englisches Punk-Kollektiv, Crass, die haben mich irgendwie sehend gemacht. Oder es gab einen hysterischen Sänger Johnny Rotten, der Sex Pistols, der irgendwie so einen Nihilismus gesungen hat, der irgendwie aber auch passte, der irgendwie nicht greifbar war in der Zeit und damit irgendwie stark war. Und dementsprechend sowieso immer politisch auch dadurch. Sich manchmal raushalten, aber wir haben dieses politisch Sein auch schon immer innerhalb von Gesellschaft begriffen. Und nie als Eskapismus, was man ja manchmal auch hatte. Also dieser Naturalismus des Hippie-Daseins war ja auch ein Eskapismus. Oder Rave in den 90er Jahren war auch ein gewisser Eskapismus. Oder auch Grunge, der Sänger der Band Nirvana ist daran verzweifelt und hat sich eigentlich daraus umgebracht, weil er das nicht ertragen konnte, dass er dadurch keine Ansätze mehr hatte, dass das nicht mehr funktioniert hat und dadurch auch diese Flanellhemden, die langen Haare, das eigentlich sich gehen lassen und nicht mehr so richtig angreifen können. Unser politisch Sein und Kunst machen war eigentlich auch immer mittendrin. Also wir wollten zwar was anderes machen, aber mittendrin, und haben da auch unsere Hebel gefunden und sind dadurch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, haben dadurch eine Sprache entwickelt, die man gehört hat, und manchmal eine Relevanz oder auch nicht, aber es wurde immer bemerkt.
Ja.
Und das kann ja auch immer so bleiben, nur die Orte, an denen das stattfand und findet, die verändern sich möglicherweise.
Ja.
Also das haben wir jedenfalls schon mal erlebt bei einer bestimmten politischen Verantwortung, weil die sagt das offensichtlich. Also wenn man in ein Parteiprogramm schaut, da steht drin, Staatsfunk abschaffen. Also schon sitzen wir hier nicht mehr und stellen uns diese Fragen möglicherweise.
Genau.
Das ist der Unterschied, glaube ich.
Und ich habe gerade noch gedacht, natürlich ist es müßig, dich als Punk-Musiker zu fragen, wie das nochmal mit dem politischen Sein sich verändert hat, aber deswegen, ich habe das Gefühl, oder wie guckst du dann auf andere Künstler, Künstlerinnen, bei denen, oder kannst du erkennen, wenn Leute Politisches in ihrer Kunst verankern, weil sie denken, sie müssen das jetzt machen? Also das ist in deiner Herkunft quasi immanent, dass du politisch bist. Aber ich habe den Eindruck, dass man jetzt eben manchmal auch so Goodwill-Politik sehen kann, und dann denke ich so, das ist jetzt unfair von mir selber, weil natürlich ist es, zum Beispiel gut, diese Korrektivrecherche auf die Bühne zu bringen. Gleichzeitig denkt man, ist es halt so Preaching to the Converted, und dann macht man das nochmal, aber eigentlich folgt es vielleicht so einer Logik, auch im Kulturbereich die Politik da reinzutragen. Aber sie, wenn sie nicht da sowieso automatisch immer schon stattgefunden hat, hat es manchmal so ein, finde ich zumindest, so wie so eine kleine Hürde, das sich dann auch anzuschauen und nicht dauernd zu denken, ja, ich habe es verstanden, natürlich.
Also Arman spricht ja dann von Blase.
Ja.
Und, oder noch besser Establishment,
ja,
wo das alles stattfindet.
Ja.
Und trotzdem, ich habe immer keine Lust auf den Verdacht.
Ja, ja.
Also da habe ich einfach keine Lust zu. Wenn jemand sagt, er hat
Bock,
sich politisch zu äußern.
Ja.
Und mich dann zu fragen, das gab es schon immer, ist das glaubwürdig oder nicht, ist das taktisch, ist das etwas, womit man möglicherweise einfach nur auf dem man surft,
ja, genau,
oder das als Mittel nimmt, das, die Frage finde ich nicht so interessant, ich möchte das dann eigentlich eben jeweils bewerten dürfen, weil sonst wird das immer schwierig, also es gab es ja schon immer, da leitet jetzt jemand die Wiener Festwochen frisch. Und ob der jetzt so politisch ist, der ja dann auch immer diese Prozesse nochmal Reenactment, also so Milo Rau, und wie sehr das wirklich ernst, glaubwürdig politisch ist, will ich erstmal nicht so genau wissen. Und ob Bands irgendwie jetzt in ihrer politischen Botschaft das wirklich ernst meinen, das finde ich nicht ganz so interessant. Also ich möchte das erstmal zweitrangig betrachten. Und trotzdem gibt es natürlich dann insgesamt jeweils, das habe ich schon beschrieben, Wellen.
Ja.
Und wo das dann jeweils irgendwie mehr anknüpft oder vielleicht auch mehr gebraucht wird. Und ich nehme das schon ernst. Ich fand jetzt auch, weil man da über diese großen Demonstrationen irgendwie natürlich sprach, die kamen nach der Migrationsdebatte, dieses Aufgeschrecktsein, und dann gingen Millionen auf die Straße oder 100.000 auf die Straße. Ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich auch so, okay, sorry, das gibt's doch alles schon ganz lange, wie immer. Und jetzt geht ihr plötzlich alle auf der Straße. Und das ist jetzt auf einmal für euch, jetzt seid ihr auf einmal betroffen. Und trotzdem habe ich irgendwie keine Lust mehr, das ständig zu bewerten, weil es ist dann so, und ich nehme es dann irgendwie ernst. Und das finde ich erstmal wichtig und will das auch das Glaubwürdige daran nicht hinterfragen. Und trotzdem gibt's natürlich Gefäße, die irgendwie eine Attraktivität haben und die auch irgendwie vielleicht nicht ganz stimmen. Aber ich habe eigentlich Lust, erstmal das anzunehmen und dann jeweils zu überprüfen, was das genau ist. Plus, und da bin ich nochmal bei meinem ersten Punkt, leider, dass das eine Notwendigkeit hat möglicherweise. Zumindest muss man das jetzt gerade fragen. Also wie sehr brauchen wir noch die Fäden in der Hand? Weil die sind, das wird ja auch seit längerem beschrieben, eventuell sind die bedroht oder werden brüchig. Ich weiß noch, als wir das erste Mal darüber sprachen, müssen wir die Demokratie ist gefährdet. Das war so im Theater auch. Und für mich war das immer gar nicht so der Punkt, weil so als, wie soll ich sagen, systemkritischer Mensch war das sowieso nie mein System. Auch diese Demokratie nicht, muss ich einfach zugeben. Das ist auch immer noch ein Stück weit so. Also keine Ahnung, für mich ist das Sommermärchen nicht gleich das Sommermärchen, nur weil plötzlich irgendwelche Fahnen wehen, die nicht immer zur besten Zeit rausgeholt werden, sondern das gibt's oder gibt's nicht. Ich empfinde die Eingrenzung von dieser Nation auch nicht ganz so als meine, darf ich ja. Und trotzdem darüber hinaus, ist das irgendwie, wackeln da bestimmte Dinge? Also nicht nur dieses System, was ja vielleicht auch immer wieder viel angerichtet hat seit Kolumbus, in seiner Arroganz und so weiter, in seiner ganzen, im Imperialen, all das sind immer noch Dinge, die ich immer noch richtig finde und auch die kann man auch weiterhin so einordnen, also die Autorität des ganzen Systems. Und trotzdem geht es ja einfach schon um was anderes. Es geht schon darum, um eine Art von, ja, wie soll ich sagen? Also eine Art von, wie gehen wir miteinander um? Und da ändert sich vielleicht was. Also eben, und das darf man ja auch demokratisch nennen oder irgendwie gleichgestellt oder Augenhöhe und all diese Dinge. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo man sich plötzlich so fragte, hey, also so ab Pegida auch, dass der auch, wem gehört sozusagen der Raum? Und die physische Gemeinschaft, die Straße und all das. Da hat sich, glaube ich, was verändert und das, ich glaube gar nicht, dass das so schwarz-weiß zu deuten ist oder ganz plötzlich über uns kommt. Aber wir müssen uns diese Fragen, glaube ich, dringend gerade stellen.
Ja. Ich habe noch so eine fiese Frage. Erstens wollte ich sagen, ich finde es total gut, dass du das gesagt hast, mit dem, dass du die Bewertung rausnimmst aus diesen kurzzeitig oder wie auch immer politisch. Und genau, man redet ja auch vielleicht jetzt anders als nachher, wenn die Mikrofone aus sind. Nein, aber im Ernst, das finde ich gut, weil ich glaube, das ist tatsächlich dieser zynische Filter- oder Kulturjournalismus-Ansatz, dass natürlich in dem Moment irgendwas kritisieren zu müssen, sowas immer eine ganz gute Vorlage ist, mal zu sagen, naja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich ernst gemeint ist.
Der Mensch, der neigt auch dazu, ne?
Ja, genau.
Das nicht richtig so zu wollen. Und weil es auch der Auftritt des sich politischen Engagierens ist auch gerne mal eine Fratze.
Ja, ja.
Und das absolut. Hat manchmal auch eine, da kommt auch eine Wut einher und dann gibt es eine Ästhetik dazu, die gefällt einem oft nicht. Keine Ahnung, die Klimakleber. Ja. Was war das, bitteschön? A, sind wir vielleicht d'accord, dass wir sagen, ja, das Engagement und auch das konsequente Engagement des Klimaaktivismus ist erstmal voll richtig. Und da drin haben mir auch Sachen nicht gefallen. Ich habe das teilweise nicht verstanden. Ich habe die Sprache manchmal nicht verstanden. Mhm. Also Kunstwerke zu beschmeißen, ja, das toucht mich jetzt auch nicht nur höllisch, aber ich finde, das gehört schon zusammen, also wie man aktiv ist. Ich habe es nicht verstanden, also jetzt auf den Flugplatz zu gehen und da ein Flugzeug zu stoppen, das verstehe ich, das hat einen super direkten Zusammenhang. Ja. Aber zum Teil war das für mich irgendwie auch nicht nachvollziehbar. Ich würde trotzdem nicht jemanden aus dem Auto zerren und so weiter und das müssen wir irgendwie unserem Gemeinschaftsverständnis irgendwie überlassen und wer sich dann möglicherweise kümmert.
Aber das finde ich, da kann ich gleich zu meiner nächsten, also eigentlich ist es auch ein bisschen auf der Hand liegende Frage, aber du kannst sie bestimmt sehr gut beantworten, weil das mit dem, dass also diese Aktionen, die einen berühren oder halt auch nicht berühren, wir haben vor kurzem ein Gespräch geführt mit der Theatermacherin Patty Kim Hamilton und da ging es auch nochmal darum, um diesen, und da kommt wahrscheinlich auch nochmal der Olaf Zimmermann schon wieder ins Spiel, was er vielleicht gemeint haben könnte, nämlich, dass die Frage natürlich ist, wenn man dann sich entscheidet, sich politisch zu engagieren oder auch politische Kunst zu machen oder Aussagen darin zu verpacken und mit Menschen anders in Kontakt zu kommen, dann gibt es natürlich die Institutionskritik, nämlich ja, denn im Theater, wo du ja auch Dinge tust, das habt ihr doch einfach all die Jahrzehnte nicht geschafft, dass das wirklich eine breitere Gesellschaftsgruppe anspricht. Und dann Patty Kim Hamilton hatte damals auch gesagt, dass es wichtig ist, dass die Sachen, die man macht, dass sie eben auch wirklich Leute berühren, also dass es überhaupt eine Verbindung geben kann. Und der Vorwurf dagegen wäre, ja, aber wen denn eigentlich? Also immer noch ist es so, dass es als elitärer Raum gelesen wird. Kann dann daraus was kommen, würdest du sagen, oder eine Botschaft erwachsen, die wirklich Bestand hat oder die wirklich einen Diskurs und eine Haltung ändert, genau aus diesen Räumen?
Ja. Das ist irgendwie, auch die Überprüfung ist gar nicht so leicht, schwarz-weiß zu werten. Ja, ja. Also erstmal ist es so, dass mehr Leute ins Theater gehen als ins Fußballstadion insgesamt, sagt man.
Ja, das habe ich auch, weißt du.
Weil es so viel gibt von diesen Dingern, ne, von diesen Häusern.
Aber weißt du, ich möchte kurz eine kleine Anekdote ergänzen. Vor vielen Jahren, als ich noch manchmal mit dem Flugzeug geflogen bin, guck mal, ob ich das schon sage. Mhm. Jedenfalls, ich saß mal neben einem Event oder wie heißt es denn, Veranstaltungsmanager Event, von einem großen Kreuzfahrtschiff und der hat mir gesagt, dass die ganzen Veranstaltungen, die da auf diesen Kreuzfahrtschiffen stattfinden, die erhöhen sozusagen die Anzahl von Publikum für Oper, Operette und Theater total, weil da total viele Leute reingehen. Das ist jetzt Faktencheck, bitteschön, aber ja, ich habe nur gedacht, diese ganze Welt, auf die man heute nochmal anders kritisch schauen würde, die hat auch was damit zu tun und sind auch Kulturorte und da, wo soll sollst du auch sonst hingehen auf so einem Kreuzfahrtschiff als abends dann doch ins Theater. Aber das nur am Rande. Aber
ja, meine Ausführung war auch irgendwie langweilig. Also dieses Beweisen, was irgendwie Relevanz hat oder nicht, finde ich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Aber als Künstler, oder? Also
das stimmt.
Man darf ja auch irgendwie ein Quietschgeräusch machen und und darin experimentieren und am Ende beeinflusst das möglicherweise die Welt. Also das ist ja das Schöne am Kunstexperiment insgesamt. Und das sind ja auch die Räume. Wir sprechen ja von luxuriös geschützten Räumen, so nennt man ja Theater, die ja auch noch finanziert werden von einem Kollektiv, solange es das eben will. Und es sind physische Räume, die verortet werden können in den Städten und damit sieht man die. Und dann, das ist das eine. Und dann glaube ich allerdings schon, dass Theater schon auch ein Diskursraum für Sprache ist. Und nachreichend dann eben auch schon, dass die Dinge schon was verändern in dem Sinne und bewegen können und eine Ausrichtung haben und wirklich erstmal ein Diskursraum sind und da drin auch eine Relevanz haben. Das streckt sich dann irgendwie weiter. Im Einzelnen ist jetzt die Aufführung, wo man hingehen kann, ist das vielleicht nicht unbedingt so, dass da bewegt Leute rausgehen und sagen, okay, jetzt befreien wir mal die Knäste oder so. Also das passiert wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube schon, dass da manchmal mit einer ziemlichen Verbissenheit und zum Teil ja auch innerhalb von Blasen, davon sprechen wir ja auch, und wo das stattfindet, innerhalb von Urbanitäten ja meist, dass da drin schon was verhandelt wird. Und klar, da ist man wieder bei diesem Thema des Etablierten oder des Establishment, dass nur da das stattfindet. Ich glaube schon, dass das weiterreicht und ich glaube schon, dass das ja, wie soll ich sagen, also dass da drin auch Veränderung stattfinden kann und auch gedacht wird. Und dass man daraus, das, was ich gerade meinte, also reicht das eben noch? Oder müssen wir tatsächlich uns bei der Hand nehmen und möglicherweise sogar switchen und raus aus dem Säckel der Kultur für möglicherweise um einen anderen ums kümmern. Aber ich glaube schon, dass das so in den Themenbereichen, dass Kultur im Allgemeinen, das kann man übrigens auch wiederum überprüfen, nächste Langweiligkeit, sogar ökonomisch, da irgendwie natürlich seine Relevanz hat.
Ich kann das mehr kurz lauter machen gegen die Langweiligkeiten. Ich finde das gar nicht langweilig. Ich habe eher gerade gedacht, voller Schrecken, dass eigentlich meine Frage, die wir auch in dem Kulturpodcast auch dieses Jahr und immer dauernd, immer wieder, ja, sind die Räume zu eng und ist es nur immer die gleiche Bubble, dass die ja leider, und das passiert ja auch in diesem aktuellen Diskurs, so ein Teilargument beinhaltet, das ja auch oft von rechts quasi kommt, dass es gibt so eine latente Anti-Intellektualität und alles ist kompliziert und es ist nicht einschließend genug und das nicht für die Masse, das ist nicht so. Und das ist ja, und die Leute, die sowas produzieren, auch hier das Radio und der Kulturjournalismus, die reagieren darauf natürlich erstmal und oft mit, also einer teilweise, glaube ich, richtigen Erkenntnis, nämlich ja, es bringt nichts, wenn ganz tolle Inhalte wirklich nur eine ganz kleine Gruppe erreicht. Man kann sich schon mal überlegen, ob man mal vielleicht 3 halbe Sätze ändert in der Anmoderation oder ein bisschen weniger von
aber
ganz weit
oben
herab.
Was meinst du, verständlich machen? Oder?
Ja, ein bisschen manchmal verständlicher machen. Den Teil würde ich auch annehmen und würde denken, das stimmt. Man kann ein paar Sachen verständlicher machen. Es gibt also bei der Sprache, auch im Radio, fällt mir das oft auf, dass es, also man kann gewisse, weiß ich nicht, Kulturprodukte, Bücher, Theaterstücke einfach nennen oder man kann sie nennen und man kann Nebensätze dazu packen, dann ist klar für die, die das nicht wissen, was es ist und die, die es wissen, wissen. So, das sind nur so
ja, das
Nuancen.
Finde ich auch. Aber ich glaube auch, dass Verständlichkeit schon hilfreich ist. Ne,
total. Und das wollte ich nur zu Ende bringen, den Gedanken, dass das andere
übrigens
ist.
Unterhaltung auch.
Genau.
Unterhaltung darf es auch geben.
Genau, und nicht so ernst und so weiter. Aber der Rest des Arguments, also davon was anzunehmen und zu sagen, ja, Vorsicht mal, ein bisschen, also auch die ganzen tollen Sachen wirklich mit mehr Menschen teilen, ist das eine. Aber das andere, was mich an mir selber gerade erschrocken hat oder an diesem ganzen Diskurs, dass ich natürlich damit auch sage, mach mal weniger so schlau oder weniger so abgehoben, weil das, und dann weiß ich selber nicht mehr, weil was? Mhm. Weil natürlich aus diesen Räumen entstehen ja Dinge, die eine Gesellschaft prägen.
Würde ich schon sagen.
Und die muss man eigentlich natürlich auch auf eine Art erhalten, statt jetzt allen zu
auch,
sagen.
Auch wo du gerade sagtest, ernst oder wo du das
genau.
Wort komplex benutzt hast.
Ja.
Das finde ich auch total interessant. Also man spricht ja von so einer Nicht-Übersichtlichkeit oder eben Überkomplexität, die ich irgendwie ja auch zum Teil erlebe. Und trotzdem würde ich sagen, also die Reaktion darauf kann nicht Vereinfachung sein. Und das trifft eigentlich das Thema insgesamt.
Ja, total.
Also weil auch in der Verästelung oder auch in dem Ausprobieren des Kleinen, dadurch entsteht irgendwie nur Neues und das ist progressiv.
Mhm.
Das Festhalten und die Reaktion der Vereinfachung ist einfach das Gegenteil. Und deswegen würde ich auch sagen, stimmt es eben nicht mit dem Abgehängtsein im Übrigen. Weil ich glaube, wir wissen genau, was dort gesprochen wird. Das hat sich gar nicht so verändert. Und dieser eigene Saft, glaube ich, würde sozusagen die Flüssigkeit verlieren, wenn nicht von außen das Experimentelle, das Ausprobieren, das Nicht-Ernste, das Komplexe jeweils dazukommt. Also es ist ein vollkommene Fehleinschätzung, dass man sich sozusagen in seiner Kleinheit, in seinem sich Auskennen, dass man damit die Welt irgendwie richtig stellt.
Nein,
das ist einfach
das
wirklich richtiger Blödsinn.
Ja.
Also das ist meine tiefe Überzeugung. Deswegen würde ich sagen, bei allem, was wir hier besprechen, ist erstmal alles auch weiterhin erlaubt. Nur trotzdem, was wir uns natürlich auch kritisch fragen müssen, wer hat das in der Hand und wo findet das statt? Und eben, wen erreicht das? Das, glaube ich, sollte man wirklich tun. Und ist es für alle erstmal geöffnet sozusagen? Das ist ja auch wieder der gute Demokrat glaubt ja eben auch und an das weit offene Tor, an die Teilhabe von allen sozusagen. Und das ist ja auch wieder etwas, was man dem entgegensetzen kann. Und von daher würde ich sagen, baut mal schön eure Mauern um euch rum und das kann am Ende nur das Gegenteil bewirken. Und das hat die Geschichte auch oft genug gezeigt. Von daher, ich bin voll für Quatsch machen.
Ja.
Also für hartes Ausprobieren weiterhin. Und glaube, das auch, es ist wirklich auch ein probates Mittel für uns alle.
Ja, ich auch. Also ich bin auch für Quatsch machen. Also wenn ich das mal kurz einfach mitgehen darf, diesen Weg. Und für Also dieses Verständlichkeitsthema, für das bin ich schon auch, ich weiß noch nicht genau, ich glaube, das ist nicht das präziseste Wort dafür, aber für, und Zugänglichkeit klingt auch immer gleich schon wieder so angestrengt.
Das klingt so gefiltert, oder?
Ja, genau. Aber ich
und
mein,
das brauchen wir auch eigentlich nicht unbedingt.
Das stimmt.
Weil das ist ja, da sind wir beim nächsten Punkt. Eigentlich geht es doch da immer um diese blöde Umkehrung. Das Opfer spricht doch immer nur und sagt hier, ich verstehe was nicht. Und ihr wollt auch gar nicht, dass ich was nicht verstehe. Das ist aber Blödsinn. Also es ist einfach nur auch eine bestimmte Bequemlichkeit. Und natürlich, leider, und das ist ja jetzt, habe ich jetzt gerade nicht erfunden, der populärste arbeitet mit Ängsten. Und diese Angst jeweils zu sagen, aus dieser Opferrolle heraus sprechend, ist einfach eigentlich gar nicht legitim.
Aber, ja, aber weißt du was, was mir gerade eingefallen ist, was bedeutet dann das, was Patty Kim Hamilton gesagt hat, mit dem, die Kunst muss die Leute berühren, und was würde es für den ganzen Kunstbereich bedeuten? Also wie kann man diese Berührung...
Ja, weil sie Kunst ist, hat sie recht. Weil die Kunst muss wirklich die Leute berühren. Kunst muss nochmal anders ansetzen. Kunst muss nochmal, hat die Aufgabe, Dinge umzuwandeln. Also auch Klarheiten und Direktheiten oder aber auch Monstrositäten umzuwandeln in eine andere Sprache. Darin muss sie berühren. Und darin muss sie auch unterhalten, finde ich. Und irgendwie auch schon auch sichtbar sein. Manchmal sogar irritierend oder auch irgendwie vielleicht nicht gleich verstehbar, aber trotzdem in der Fragestellung erstmal künstlich, also eben auch anders sein. Ne? Da ist man wieder bei dem nächsten Punkt, dieses Anders, das Fremde sozusagen in der Kunst, gilt es auch dazu, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Das ist irgendwie, und vor allen Dingen sprechen wir hier von Soft Power, nämlich also von einem Wachstum, der irgendwie nicht irgendwie Waldbrände produziert und deswegen sozusagen erstmal auch keinen Schaden anrichtet in dem Fall und einfach was mit Denken zu tun hat und mit Zulassen zu tun hat und mit Gemeinschaft zu tun hat. Und deswegen glaube ich trotzdem, also ich glaube, das ist, glaube ich, sozusagen ein Fehler zu denken. Es muss, ich glaube, es geht nicht um Unverständlichkeit, sondern erstmal um eigentlich um Ausprobieren. Mhm. Ne? Also, dass man da irgendwie weiter forscht, um da voranzukommen.
Ja.
Und trotzdem brauchen wir etwas, was. Also ich glaube, ja, vielleicht ist das, was ich mit Unterhaltung beschreibe, einfach das Emotionale, dass die Kunst wirklich auch berührt. Davon spricht man ja auch.
Genau.
Und dann ist alles erlaubt, dann ist auch weiterhin Magie erlaubt und meinetwegen sogar Verschwendung oder Kitsch. Und dann macht man einfach weit auf. Deswegen, das mit dem Quatschmachen ist natürlich eine Polemik. Ich meine es ja voll ernst mit dem Quatschmachen, weil ich daran glaube, dass das Quatschmachen tatsächlich irgendwie auch Räume aufmacht. Und aber nicht um das Quatschmachen wollens unbedingt, sondern einfach um das Ausprobierens willens.
Also ich finde Berühren und Unterhalten finde ich gut. Also dass die beiden Aspekte, ich finde das Unterhalten echt total wichtig, weil ich glaube nämlich, das ist komischerweise auch in vielen, also außer in speziellen Genres, wie wir alles immer in so Genre reintun, U und E und Comedy und Nicht-Comedy und so weiter, ist auch ein bisschen problematisch. Da ist es zugeordnet, aber dieses sich auch unterhalten zu lassen, auch mit sogenannten ernsten Themen oder mit manchmal nicht verständlichen Dingen und so weiter, das ist nicht...
Wie gesagt, ich kann das irgendwie nicht richtig unterscheiden. Also was ist E?
Ja, genau.
Ich glaube, also ich will das gar nicht abschaffen, weil es, glaube ich, vielleicht auch manchmal handwerkliche Aspekte hat. Oder
willst du echt nicht abschaffen? Ich würde es gerne abschaffen.
Eigentlich nicht so richtig, weil ich mag schon Traditionen in dem Sinne. Also es ist ja auch so ein bisschen so im Theater. Ich habe mich gerade mit jemandem darüber unterhalten, also was ist der Unterschied zwischen Theaterstücke spielen und Performances spielen? Das war ja auch so ein bisschen so ein, ne, darüber hat man sich irgendwann mal, und also hat man versucht, Seiten aufzumachen. Ich kann das kann ich nicht unterscheiden. Und trotzdem glaube ich, es ist gar nicht so schlecht, wenn du ein Orchester hast, dass jemand da irgendwie die Bratsche spielen kann und möglicherweise, dass es Noten gibt, weil man damit was anfangen kann. Also bestimmte Handwerklichkeiten lassen sich benutzen.
Aber das könnten ja auch unterhalten.
Also ja, na, mega, genau. Aber unterhält doch auch. Also deswegen, ich mache ja gar nicht, ich bin ja nicht dogmatisch, aber ich habe gar nichts dagegen. Das ist so wie mit, ja, weiß ich auch, so wie mit Sprache. Ich habe Lust, neue Sprache zu erfinden, und trotzdem finde ich gut, dass es auch da, schaue ich mir auch gerne mal und interessiere mich vielleicht für die Grunderfindung der griechischen Tragödie oder so. Also deswegen glaube ich, dass die Range kann offen bleiben, und braucht sich nicht gegeneinander ausspielen, kommt mir so vor. Hab aber auch keine Lust, mich festlegen zu lassen. Weder fürs Quatsch machen, noch für jetzt, ich will nur mit E-Orchestern spielen.
Vielleicht muss man es aber gar nicht abschaffen, weil es sich sowieso so ein bisschen auflöst. Das war tatsächlich, das kann ich ja eben...
Aber es macht, glaube ich, schon Sinn, das zu definieren.
Ja.
Das ist doch auch der Diskurs, oder?
Ja, das stimmt, aber also ich kenne den Diskurs, und das, also wie gesagt, wir sitzen in so einem Kulturradio von vor vielen Jahren noch so, dass es auch klar war, also du konntest konntest halt nicht, du warst halt im Unterhaltungsbereich oder bei der ernsten Musik oder hast das, also das hat dann auch was,
auch zu,
das hat auch mit den Leuten was gemacht.
Zu naiv oder ich möchte das auch sein, weil für mich ist Deutschlandfunk nicht weniger unterhaltsam oder Deutschlandradio Kultur wie
RTL 2.
Radio 1. Also das ist einfach so. Und das gehört einfach dazu. Es geht doch um eine Buntheit. Davon reden wir doch auch alle immer.
Ja, ja. Aber ich glaube wirklich, dass die so entstehen musste. Also zumindest in der Welt, in der das wirklich ganz klare Trennung von den, zum Beispiel, den jetzt nur auf die Musik geguckt, beiden Musikbereichen gab. Und dann war das, glaube ich, eher oder so verstanden auch, du bist dann auch Teil von der einen oder der anderen Gruppe als Journalist, als Musiker. Ja. Und das, glaube ich, löst sich schon inzwischen ein bisschen
auf. Ich finde beides okay.
Ich
habe Lust
okay.
zu sehen, dass da jemand so da so in rein das spielt.
Ja.
Und ich bin aber als Autodidakt, ich darf gar nichts anderes verteidigen, einfach Crossover-Typ. Und Crossover ist ein grausames Wort.
Crossover noch? Ja, wollte ich auch gerade
ja,
sagen.
Ja, das sind jetzt quasi immer scheiße.
Total.
Aber ja, schlimm. Aber trotzdem irgendwie erkenne ich mich natürlich aus im Crossover, weil ich mache halt gutes Crossover.
Ja.
Also weil ich, nee, das meine ich, also das versuche ich. Also deswegen darf ich in den Töpfen fischen. Und in all denen, und das lässt man mich ja auch so, ich mache ja auch Oper oder aber trotzdem Hörspiel und schreibe aber auch immer noch einen Punk-Song.
Ja, aber das ist auch, ich finde, das ist außergewöhnlich. Also das
vielleicht.
Ist
so, das heißt ja auch nicht gleich, dass es Qualität hat, ne? Aber so, ja, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, ich nenne das wirklich naiv. Das ist kein, es ist erstmal nicht akademisch, natürlich nicht, aber es soll das auch gar nicht ausspielen. Es ist nicht handwerklich, aber es ist auch nicht mehr genial dilettantisch. Weil wenn du das länger machst und dich damit beschäftigst und das vielleicht auch irgendwann verstehst, ist es kein Dilettantismus mehr. Und da drin kenne ich mich irgendwie aus und habe aber dadurch das große Glück, darüber hinaus sozusagen vor einer riesigen Welt von bunten Farben zu stehen,
ja.
Und verstehe trotzdem Abstraktion und sehe da trotzdem eine Genauigkeit drin. Das ist ja das Tolle. Deswegen, also ich habe mal so ein Bild gemalt, das ist wirklich eine Anekdote, das hing in unserer ersten WG, da stand drauf, runter mit der Kunst, weil ich Kunst so scheiße fand, einfach per se.
Mhm.
Und zwar dachte ich, es wären so diese mundgeblasene Sektflötentypen, die in so weißen Räumen stehen und dann irgendwie sich an diesen Bildern da aufgehalten. So, das war für mich Kunst. Und dann habe ich aber KünstlerInnen kennengelernt, die eben meinetwegen auch mit Abstraktion gearbeitet haben und habe irgendwann verstanden, hey, dieses Bild ist genauso laut wie ein Punk-Song, weil dieser Typ, der das bekleidet und da was draus macht, oder diese Frau, die das da geschaffen hat, da drin so sehr in ihrer Biografie was zusammenträgt, dass das die Sprache ist. Und wenn man diese Sprache versteht, ist plötzlich alles offen. Und dann gibt es nur noch ein geiles Bild und ein schlechtes Bild und einen beschissenen Song und einen interessanten. Und ich glaube, das macht es dann aus. Und da sich drin auszukennen, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass da jemand besser oder schlechter das macht, aber das ist ein großes Glück eigentlich.
Ja, das ist ein total, und das ist ein Glück und auch eine Gabe. Aber die würde dann heißen, weil du, ich glaube, du bist halt total offen. Und wie du es vorhin beschrieben hast, du stehst dann halt vor der Wand mit den vielen bunten Bildern, Farben und Sachen, weil dir das eben auch alles offen steht. Ist ja auch so, als wir mal geredet haben, hast du hinterher gesagt, ja, ich habe Bock, als wir uns verabredet haben zu so einem Gespräch. Und ich glaube, das ist auch eine Haltungssache. Und dass man das kann und dass man einfach sich interessieren oder rein nerden kann in alle möglichen Bereiche.
Würde ich sagen.
Das ist super. Also ich
empfehle
total,
das auch.
Ja, ich empfehle das auch total. Ich würde auch nicht genau wissen, wie es anders geht. Also ich mache andere Dinge als du, aber diese ganzen Trennungslinien habe ich auch noch nie verstanden. Dafür gibt es halt ein großes Ungefährwissen für ganz verschiedene Dinge und eine Begeisterung für das eine und das andere aber auch, was eigentlich dem einen widerspricht. Und das macht ja nur Gesellschaft oder Publikum manchmal. Das ist,
ja.
Weil so wächst man ja auf, ne? Bist du Popper, bist du Rocker, bist
ja,
du
ja,
das,
schon.
Bist du das.
Aber das mag ich auch ein Stück weit. Also so die so Behauptung und Abgrenzung innerhalb von Kunst finde ich weiterhin gut. Also zwischen Menschen mag ich es nicht so, aber innerhalb von Kunst finde ich es voll cool,
aber
auch so was zu schärfen und so.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich muss dir auch noch gleich, wir haben noch
was
6 Minuten.
Was machen wir denn noch am Strand?
Genau, wir müssen noch gleich was am Strand machen, aber nur ganz kurz. Diese Abgrenzung findest du wirklich trotzdem gut, weil das ist doch eigentlich komisch, weil man wächst ja wirklich, fällt mir gerade damit auf, dass Kunst einen erstmal sortiert, also und Orientierung
genau.
gibt natürlich.
Ja, du hast es doch schon gesagt.
Ja, genau.
Also es sortiert eben.
Ja, genau.
Also das macht den Instrumentenkasten scharf. Nur dann kann ich jeweils Tools rausholen und über die klar sprechen. Deswegen gibt es schon echte Unterschiede da drin. Aber
aber daher kommt der ganze Guilty Pleasure Scheiß. Also dass man dann irgendwie offiziell irgendwas
Guilty
nicht. Weißt
Guilty
du, dass man
Pleasure,
ja, dass man so heim, auch. Dass man so heimlich dann eigentlich, man gehört zu der einen Gruppe und mag aber heimlich die schnulzigsten, was ist
ja,
Pop-Songs.
Okay. Aber das Guilty Pleasure lässt sich im besten Fall auch begründen. Also würde ich es mal sagen. Und ich habe das tatsächlich an so einem Projekt vor kurzem mal mitgemacht, habe mich auch gefragt, was soll der Scheiß? Und ich glaube trotzdem, dass sich im Guilty Pleasure im besten Fall trotzdem was herausholen lässt, wo erstmal alle denken, ey, wow, das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt irgendwie Jürgen Markus irgendwie spannend findest. Ja. Aber da gibt es so komische Überschneidungen in Jürgen Markus' Werk, wo so Song und Text zusammenkommt und Dramatik und irgendwie so Pathos und Kitsch und aber auch eine Lostness. Also du merkst schon, als Hobby-Feuilletonist kann ich die Dinge auch beschreiben. Jetzt fange ich gleich davon an zu reden, dass es eine bestimmte Temperatur
ja,
hat.
Ja, sehr gut.
Anyway, aber da kommt was Besonderes zusammen, was irgendwie eine Einmaligkeit hat und die kann ich dann auch erzählen. Mhm. Und wenn das macht mich vielleicht schuldig, aber trotzdem, das ist schon erlaubt.
Ja, das stimmt, aber das macht dich natürlich großartig, weil das natürlich toll ist und weil du die Sprache dafür hast und weil du auch die Person bist, die dann auf einmal in diese oder jene Ecke gucken kann. Ich meine ja nur in dieser Davorzeit, weißt du, dass...
Ich weiß, was du meinst.
Während man noch wirklich denkt, wenn jemand rausfindet, dass ich das und das auch mag, dann bin ich in der...
Aber das ist Trash.
Das ist ja...
Und Trash kann ja auch okay sein, ja. Ne? Aber das finde ich lächerlich. Das ist irgendwie, das ist 90s, wo wie hieß das, wo die Leute sich so mit Kacke beschmiert haben und sich ständig wehtaten und so weiter. Das finde ich irgendwie...
Wann haben die Leute sich denn mit Kacke beschmiert und ständig wehgetan? Was meinst du denn jetzt?
Wie heißt denn das? Jackass.
Ach so, okay. Ne,
das fand ich irgendwie
jetzt
nicht mehr glaubwürdig. Also das war schon der Spin too much sozusagen. Das war auch irgendwie guilty. Und das geht ja immer so weiter. Übrigens, ich finde übrigens, dass wir leben in einer Welt der Challenges. Und die gehen mir echt auf den Zeiger, weil sie nicht wirklich ernst sind. Das ist auch eine Emotionalität innerhalb dieser Challenges. Aber sie genügen sich selbst. Und das finde ich hochgradig öde, ehrlich gesagt. Also ein großes Ärgernis.
Jetzt guck mal, jetzt geht gleich die Sonne unter am Strand. Was macht man dann? Machst du dann Lagerfeuer? Also bist du so... Was?
Ich habe ja keine Zeit für sowas.
Nee.
Also...
Schreibst du am Strand deine Ideen auf? Liest du dein Buch oder guckst du echt nur die Leute an?
Das ist mir fast schon too much personality artist.
Das ist völlig egal. Du musst eine private Information jetzt leider noch raus.
Ich weiß
muss
ich
auch
schon,
rauskriegen.
Aber eben.
Welches Getränk trinken Sie am Strand bei Kamerun am liebsten?
Ich weiß gar nicht, es ist ja überall, darf man sich anregen lassen sozusagen. Aber wie gesagt, ich benutze den Strand als so eine Künstlichkeit und liebe das darüber. Mhm. Und vielleicht ist für mich auch Strand trotzdem so einer der ganz wenigen Orte des benutzten Eskapismus. Mhm. Also ich habe die Zeit jetzt Strand. Und den nutze ich auch genauso und lass mich da irgendwie so drin abholen. Und mehr ist das dann nicht. Ansonsten weiß ich auch nicht. Vielleicht darf ich nicht zu oft an den Strand gehen.
Also erstmal vielen Dank für diese persönlichen Einblicke. Ganz, ganz toll. Jetzt wissen wir eigentlich auch nur, dass du am Strand sitzt und dass dein eskapistischer Raum ist. Aber auch schön. Ich finde es auch auf jeden Fall schön. Dann halt noch eine Berufsfrage. Was machst du denn gerade? Auf welches Kulturprodukt? Das ist auch ein geiles Wort. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn, auf welche Arbeit, die du gerade gemacht hast,
Arbeit
auf welches
ich auch
Werk?
Super. Darf ich Ihnen meine neue Arbeit zeigen?
Ja,
das habe ich auch
mal,
immer so echt abgelehnt.
Wie sag du mal, wie heißt denn das, was du machst? Also wie heißt denn der Oberbegriff für Song, Hörspiel, Theaterstück, Buch?
Na, wir haben immer so, nicht basteln, wie hieß das denn noch? Auch nicht auch nicht fummeln, frickeln haben wir das immer genannt. Also, es funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Aber so in den 90ern hat man gesagt, ja. Man frickelt. Man war so frickeln im Penniless Jet Set. Also man fuhr so rum, hatte keine Kohle und frickelte so vor sich hin. Das war, glaube ich, so der Punkt. Das tue ich immer noch.
Und auf welche neueste Frickelei?
Genau, ich frickel jetzt als nächstes frickel ich in Weimar, statt der Weimarer Klassik.
Du, da kommt, kann ich gleich sagen, auch lakonisch elegant am 29. nachträgliche Korrektur. Lakonisch elegant ist nicht am 29., sondern am 28. August um 16 Uhr am Frauenplatte in Weimar live zu erleben. Zu Goethes 275.
Ist das wahr?
Geburtstag, jawohl.
Ja, da werde ich da sein. Ich bin da auf dem Platz vor dieser Statue. Es ist der Theaterplatz.
Das ist ja Wahnsinn. Da treffen wir uns da auf jeden Fall.
Da würde ich mich sehr freuen.
Okay.
Vielleicht können wir so ein bisschen Sand da hinlegen und dann können wir den Strand
weiterfeiern. Ja, dann können wir das nachmachen. Aber was machst du denn da? Da wolltest du ja gerade drauf hinaus, bevor ich mich eingemischt habe.
Ich mache da was für das Kunstfest Weimar und wir fragen uns eigentlich auch so ein bisschen das, was wir gerade besprochen haben, was man alles so abschaffen kann. Also was es wirklich braucht.
Ja.
Braucht es Gender-Sternchen? I don't know. Braucht es Braucht es Ausdruckstanz, braucht es Erinnerungskultur? All diese Dinge will ich, braucht es KreuzbergerInnen? All diese Dinge will ich noch ein letztes Mal aufführen und dann so ein bisschen gemeinschaftlich entscheiden, ob wir das abschaffen. Dann machen wir noch ein großes Konzert dort in dem Deutschen Nationaltheater. Und da machen verschiedene Leute mit, so jemand, der einen Maulwurf hat, Reni Malik, aber auch Sandra Hüller als Sängerin und ich mache da selber mit und eine koreanische Band noch. Das ist am 31., am Tag vor der Wahl.
Ah, okay, am 31.
In Thüringen,
August.
Genau. Also ich bin da 2 Wochen vor Ort.
Toll.
Vielleicht.
Sehr gut. Schaut doch mal vorbei, dann in Weimar. Vielen Dank. Und wir können uns ja dann auch da Hallo sagen.
Toll. Herzlichen Dank.
Sehr gut. Dann ändern wir vielleicht auch ein bisschen was in der Welt. Und ich möchte aber noch sagen, könntest du mal nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen?
Nee, wir fragen, ob man das abschaffen sollte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube ja sogar, jetzt wird es richtig hart, an den Bildungsauftrag.
Absolut, ich auch, ehrlich gesagt. Das können wir aber, das Wort Bildungsauftrag, das hättet ihr vielleicht nochmal diskutieren können dann im August, ob das eigentlich das Richtige ist. Aber es trifft auf jeden Fall was wir hier ja auch machen. Es war mir eine Freude, dass du zu diesem Sommerinterview da warst. Vielen Dank.
Toll, herzlichen Dank.
Und nun ab an den Hundestrand. Am Hundestrand schnell vorbei. Am
Adieu.
Besten. Adieu.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.